Wer in den letzten Jahren immer wieder einen Abgesang auf die News-Industrie gehört haben mag, dem ist sicher nicht entgangen, dass ein Verlag da so gar nicht mit einstimmen wollte. Aus der Bucerius-Straße in Hamburg wurden stattdessen regelmäßig neue Auflagen und Umsatzrekorde vermeldet. Die Rede ist natürlich vom Zeit-Verlag. Maßgeblich für dessen digitale Transformation zeichnet der Chief Digital Officer des Verlags und langjährige Geschäftsführer von Zeit Online verantwortlich. Und den habe ich heute endlich zu Gast. Hier kommt Christian Röpke. Viel Spaß. Hallo Christian.
Hey Holm.
Schön, dich zu sehen und schön, jetzt der erste Wortwitz, dass du dir die Zeit genommen hast.
Das habe ich noch nicht gehört bisher. Willkommen in Hamburg.
Ja, danke. Ist das dein erster Podcast?
Das ist tatsächlich mein erster Podcast. Von daher bin ich gespannt und auch ein bisschen aufgeregt.
Deine Kanäle, deine Medien.
Wir wollen am Anfang über deine Medien reden. Ich setze mal voraus, dass du jeden Donnerstag erstmal die Zeit aufschlägst und durchliest. Hast du sonst noch irgendwelche Printerzeugnisse zu Hause?
Also erstmal lese ich ja die Zeit ständig, indem ich täglich Zeit Online lese. Und da ist natürlich ganz viel Inhalt, der aus der Zeit stammt, der auch aus der Zeit Online-Redaktion stammt. Und häufig komme ich zu der Zeit selber, also der gedruckten Ausgabe, erst am Wochenende. Ich glaube, es ist auch so ein ganz typisches Verhalten unserer Leserinnen und Leser. Was ich sonst noch an Printerzeugnissen habe, ich selber habe eigentlich nur noch den Musikexpress, den ich schon viele Jahre, jedes Jahr verlässlich geschenkt bekomme, beziehungsweise das Abo von meiner Schwiegermutter. Und da freue ich mich auch jeden Monat wieder drauf, weil da viele Tipps für tolle neue Alben sind und die Musikexpress Helden vorgestellt werden. Und das ist immer eine große Freude tatsächlich. Aber ansonsten muss ich zugestehen, dass ich keine anderen Printmedien eigentlich mehr so wirklich nutze.
Also du kannst dir eine Welt ohne Print vorstellen?
Möchte ich eigentlich nicht, weil ich glaube, dass ja Print und die Verfügbarkeit von Print und dass Print uns irgendwo begleitet, ein ganz wichtiger Faktor für uns ja als Gesellschaft sind und auch, dass Kinder mit Medien und Mediennutzung aufwachsen. Nur weil ich jetzt nicht mehr so viel nutze, das liegt vielleicht auch an der wenigen Zeit, die ich dafür habe und dass ich da eher für viele Informationen oder die meisten Informationen irgendwie auf meinem Smartphone gucke, das ist irgendwie so meine Nutzung. Aber eigentlich möchte ich mir die Welt nicht vorstellen, ohne dass wir geschlossene Ausgaben, sei es jetzt als Print oder als eine andere Darreichungsform, noch haben. Das wäre irgendwie schade.
Dein Weg, deine Story.
Du hast in Hamburg studiert und immer hier gearbeitet. Bist du auch in Hamburg geboren und zur Schule gegangen?
Das stimmt, mit der einen Einschränkung, dass ich meine Schulzeit zumindest teilweise im Ausland verbracht habe. Ich habe 6,5 Jahre in Hongkong gelebt. Ich bin mit 13 mit meiner Familie nach Hongkong gezogen. Mein Vater hat dort für eine Hamburger Firma dann die Niederlassung aufgebaut. Und das war natürlich eine ganz prägende Zeit, von 13 bis 19 in Hongkong, damals noch als britische Kronkolonie, zu leben, zur Schule zu gehen. Ich habe da den Abschluss dann an der deutschen Schule gemacht. Und dann bin ich aber tatsächlich zurück nach Hamburg gekommen. Das lag so ein bisschen auch an der Unsicherheit, wie sich Hongkong entwickelt nach dem Massaker am Tiananmen Square, was ja auch Hongkong sehr beeinträchtigt hat, so die Frage, wie ist so die wirtschaftliche Situation für Hongkong in der Nähe von China. Und da war dann so ein bisschen, das war dann ein paar Jahre später zwar, aber trotzdem so eine gewisse Unsicherheit. Und habe ich gesagt, Mensch, dann gehe ich erstmal nach Hamburg zurück und habe dann tatsächlich auch erstmal eine Ausbildung gemacht. Immer mit dem Gedanken, das könnte der schnellste Weg sein, wieder ins Ausland zu gehen. Ich habe Exportkaufmann gelernt, also was ganz anderes als das, was ich jetzt mache. Und dann bin ich aber irgendwie hängen geblieben.
In Hamburg?
In Hamburg.
Du hast in einem Turi-Interview, was online ist, mal deine Leidenschaft für Independent-Musik erwähnt. Bist du da eher der Konzertgänger oder der Plattensammler-Typ?
Also erstmal muss ich vorwegschicken, ich habe da ein bisschen dick aufgetragen. ich glaube, ich habe sowas gesagt wie der weltbeste irgendwas für diese Musikrichtung. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber ich bin total begeistert, wenn es um Musik geht. Und vor allen Dingen, wenn es um Alternative-Musik geht, aber auch Elektro oder, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, als wir uns kurz vorgesprochen haben, dass ich die Punk-Szene der 70er Jahre ja auch gerade aufgearbeitet habe, mit ganz viel Spannung nochmal. Vieles, was man nicht wusste. Und zu der Frage, bin ich eher der Plattensammler oder der Konzertgänger? Ja, wie eben auch schon, als wir auf das Thema Print kamen, ich habe lange keine Platten mehr gekauft als Platte, aber ich bin immer noch ein Albumhörer. Ich glaube, das ist immer eine wichtige Differenzierung, auf die ich Wert lege, dass ich nicht nur einzelne Songs entdecke, sondern für mich das Album als Kreation und als Schaffenshöhe immer noch ein ganz wichtiges Element ist. Also ich höre auch Playlists, es ist in den letzten Jahren dazu gekommen, dass ich dann mich doch mal ertappe, den einfachen Weg zu wählen, so eine Playlist durchzuhören, die mir irgendwie von Spotify oder Apple Music angeboten wird, aber eigentlich stehe ich total auf Alben. Und ich bin auch Konzertgänger. Gerade das letzte Jahr 2022 war ein großartiges Konzertjahr, nachdem wir ja so viele Jahre Stillstand hatten durch Corona. Dieses Jahr ist es noch ein bisschen verhalten, aber ich versuche eigentlich mindestens 1 bis 2 Konzerte im Monat zu haben. Und ich fühle mich irgendwie immer, ich weiß nicht, jung geblieben hört sich doof an, aber es fühlt sich irgendwie total cool an, bei so einem Konzert zu stehen, gerade in so einem kleinen Club. Und die Energie der Bühne von häufig ja auch Musikern, die viel jünger sind als ich, irgendwie zu spüren. Und das finde ich großartig.
Und wenn du 3 Platten, 3 Alben mitnehmen könntest auf einer Insel, auf der es kein Internet gibt, hättest du eine Auswahl?
Ich glaube, wir wissen beide, dass diese Frage nicht zu beantworten ist, Holm. Sie ist gemein und hinterhältig, weil ich kann natürlich nur verlieren, wenn ich jetzt Alben nenne. 3 Stück, weil ich dann ungefähr 30.000 nicht nenne, die ich nennen könnte. Und man tendiert bei dieser Frage, glaube ich, dazu, immer ältere Alben höher zu bewerten, weil sie einen länger begleitet haben und weil sich vielleicht auch gewisse Abschnitte des Lebens irgendwie so ausgeschmückt haben. Und dabei wird dann so ein bisschen vernachlässigt, was es für tolle Musik dann auch in den letzten Jahren gegeben hat. Aber ich versuche es mal ein bisschen zu beantworten. Ich würde 3 nennen. Sehr beeinflusst hat mich damals Unknown Pleasures von Joy Division. Ein Album, das ich auf keinen Fall missen möchte, wenn ich auf einer einsamen Insel oder wo auch sonst bin. Dann war für mich ein ganz wichtiges Album, weil es nochmal meinen Musikgeschmack ein bisschen gedreht hat. Okay Computer von Radiohead. Ein fantastisches Album. Und ein Album, mit dem ich Tokotronic entdeckt habe, ich verpasse kein Tokotronic-Konzert in Hamburg. Bin auch gerne mal in Berlin bei Tokotronic. Habe sie aber erst mit dem weißen Album entdeckt. Obwohl ich K.O.O.K. die Songs damals irgendwie, natürlich, die spielten schon bei MTV rauf und runter und so. Und dann waren sie mir auch noch nicht so geläufig wie dann mit dem weißen Album. Und die 3 nenne ich, aber jetzt lasse ich so viel aus. Also das Debütalbum von The XX 2009 oder...
Nee, nur 3.
Ja, das ist gemein.
Wir können danach noch über die
anderen. Es ist gemein, okay.
Stimmt.
Es ist zu gemein.
Nach deinem BWL-Studium hast du dann ja bei der Financial Times angefangen. Das begleitet mich irgendwie durch diesen Podcast. Die sind mir schon häufiger untergekommen. Es scheint so eine Art Brutstätte für die heutige Führungsetage in der deutschen Verlagsszene zu sein. Du bist im Jahr 2000 dort eingestiegen. Das war das Jahr der Gründung. Warst du denn einer der ersten Mitarbeiter?
Leider nein. Also ich bin erst im August 2000 zur Financial Times Deutschland gestoßen. Der Launch war ja im Februar 2000. Und damit habe ich den Moment verpasst, als man im Newsroom auf diesen Knopf drückte und die erste Ausgabe Richtung Druckerei geschickt hat. Das muss wirklich ein toller Moment gewesen sein. Aber ich gehörte auf jeden Fall immer noch zum ganz frühen Team. Und damals habe ich angefangen als Assistent der Geschäftsführung, bin dann nach einem halben Jahr aber in den Bereich Electronic Media, also was wie digitale Medien heutzutage würde man es wahrscheinlich nennen, gewechselt. Und da waren wir ein kleines Team und das war eine unglaublich tolle Zeit. Und wie du sagst, unglaublich viel tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen man damals gearbeitet hat, mit wahnsinnig viel Kreativität, mit relativ kleinen Budgets, muss man sagen, wenn man das mit auch teilweise heutigen Projekten vergleicht. Wir hatten ja gerade dann irgendwie den großen Dotcom Bast hinter uns, also es sah schlecht aus und es war eine unglaublich lehrreiche Zeit und das war wie so ein Lagerfeuer, die FTD. Das Team versammelte sich um dieses Lagerfeuer, es war nicht einfach, aber dadurch sind ganz tolle Ideen entstanden und ein unglaublicher Zusammenhalt, der wirklich bis heute ja auch hält. Also es gibt immer noch FTD-Partys.
Dann bist du in eine Stabsstelle von Gruner und Jahr gewechselt. News Media Ventures hieß das damals, bestand nur 3 Jahre, wenn ich richtig informiert bin. War das eine Gesellschaft, in der ihr Startups finanziert und aufgebaut habt oder habt ihr selbst welche kreiert, aus der Taufe gehoben, so wie später bei Greenhouse, bei Gruner und Jahr?
Also wir haben keine selbst aus der Taufe gehoben. Wir haben investiert in Startups, 3 große Investitionen getätigt, aber auch Anteile zum Beispiel an BuyVIP, eine Minderheitsbeteiligung gekauft. Außerdem haben wir den Auftrag gehabt, größere Projekte, dann nennen wir sie mal Infrastrukturprojekte, digitale Infrastrukturprojekte zu führen mit den Tochterunternehmen. Also zum Beispiel kann mich erinnern, ein großes SEO-Projekt mit verschiedenen Webseiten bei Gruner und Jahr damals, weil das Thema SEO 2009 da noch in den Anfängen steckte. Oder wir haben geholfen, sämtliche Websites wirklich in eine gute mobile Form zu übersetzen. Also das scheint noch gar nicht so lange her und trotzdem gab es damals einige Websites, 2007 war das besser gesagt, die noch gar nicht so wirklich mobil verfügbar waren in einer wirklich guten Art. Und sowas haben wir unterstützt mit Dienstleistern, haben die Tochterfirmen unterstützt. Und ich hatte damals eine ganz tollen jungen Kollegen auch bei New Media Ventures, den du auch kennst, nämlich Philipp Westermeier.
Ach ja.
Und das war eine tolle Zeit und es war auch eine schöne Zusammenarbeit, ein kleines Team, sehr verschworen. Aber ich bin danach nur, ja, knapp 2 Jahren bin ich auch wieder ausgestiegen und bin dann zur Zeit gewechselt.
Das war dann 2009. Da bist du Nachfolger von Henrike Fröchling als Geschäftsführer schon von Zeit Online geworden direkt, ne?
Genau.
Was war das damals für ein Geschäft? Das ist immerhin 14 Jahre her. Was hast du damals vorgefunden? Wie viele Mitarbeiter wart ihr?
Also erstmal möchte ich ganz groß Shoutouts an Henrike hier loswerden, die mich damals wirklich ganz toll auch noch informiert hat über alles und aufgenommen hat und die ja auch dann mit Yoga Easy auch ein tolles Startup aufgebaut hat. Das war echt, also erstmal wirklich super. Und ich habe damals ein relativ kleines Unternehmen vorgefunden. Zeit Online, damals waren vielleicht so 60 Leute. Jetzt sind wir ungefähr 300 mehr. Das sind natürlich 14 Jahre, in denen auch viel passiert ist. Aber das war ein Unternehmen, das hatte eigentlich nur ein echtes Geschäftsmodell, nämlich Werbevermarktung, klassische Werbevermarktung. Und war hochdefizitär. Wir waren relativ wenige und das war eine ganz spannende Zeit 2009. Und eine meiner ersten Aufgaben war auch der Umzug der Redaktion nach Berlin. Also da kamen auch auf mich Dinge zu, die ich in der Vergangenheit so noch auch gar nicht verantwortet hatte oder gemacht hatte. Und das, ja, war spannend.
Wenn du sagst Werbevermarktung, also die 60 Leute waren jetzt nicht in der Mehrzahl Journalisten, sondern...
Doch, in der Mehrzahl Journalisten. Und hatten wir ein kleines Verlagsteam. Das bestand aus, ja, vielleicht 10 Leuten, 12 Leuten. Dann gab es eine Technik. Die war auch noch sehr klein im Vergleich zu jetzt, auch wenn wir jetzt, würde nicht sagen, dass wir eine Riesentechnik haben, aber einfach eine ganz andere Dimension. Und damals war auch schon der größere Teil der Kolleginnen und Kollegen war aus der Redaktion, weil es dann auch so einen kleinen Aufbauplan gab, nochmal Zeit Online etwas größer zu machen. Und dazu gehörte auch, dass wir die Redaktion nochmal ein bisschen neu aufgestellt und verstärkt haben. Aber das ist natürlich, wenn ich so zurückblicke, ein ganz anderes Zeit Online gewesen als heutzutage. Es hat auch Riesenspaß gemacht, das aufzubauen, aber ja, war auf einem viel kleineren Niveau.
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
Wenn du deine erste Strategie aus 2009 nochmal rausholen würdest, die du damals wahrscheinlich spätestens nach den ersten 100 Tagen aufgemalt hast.
Natürlich.
War das, was aus der digitalen Zeit geworden ist, damals schon geplant oder hattet ihr das mal anders gedacht? Oder wie zufrieden bist du mit der Entwicklung, wenn du dir mal die Jahre Revue passieren lässt?
Also wir hatten in der Strategie damals, die ich auch mit dem Kollegen Enrique Tarragona, den du kennst, der auch schon da war, gemeinsam von der Verlagsseite her arbeitet haben, gemeinsam, dann haben wir sehr stark natürlich auf Werbung gesetzt, weil das war so das führende Geschäftsmodell 2009, 2010. Wir hatten dann angefangen, auch neben der klassischen Werbung Geschäftsmodelle zu entwerfen, die wir dann umgesetzt haben im Bereich digitaler Stellenmarkt. Es gab ja schon Academics, aber es gab noch keinen Stellenmarkt auf Zeit Online als Pendant zu Academics, auch eine Tochter des Zeitverlags. Und auch so das Thema digitale Studierendenorientierungsangebote war etwas, was wir relativ früh aufgebaut haben. Was wir aber noch gar nicht im Blick hatten, war das, was uns gerade die letzten Jahre so verändert hat und uns auch wirklich unglaublich Rückenwind gegeben hat, nämlich ein Bezahlmodell aufzubauen. Wir haben dann, ich weiß gar nicht, so 2011, würde ich sagen, angefangen mit so ersten Bemühungen, auch mit dem iPad damals, mit einer iPad-App, sowas wie ein digitales Vertriebsmodell aufzubauen. Das war aber natürlich noch von der Dynamik her und auch von den Möglichkeiten her überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir seit 2017 mit Z-Plus aufgebaut haben. Und das hätte ich mir damals, muss ich ganz offen sagen, auch nie träumen lassen, dass wir da noch so ein Zusatzgeschäftsmodell finden, aufbauen, etablieren, das uns so verändern kann, auch von der Zusammensetzung der Geschäftsmodelle her. Ich hätte nicht gedacht, dass es in ein paar Jahren gelingt, okay, 14 Jahre sind vielleicht mehr als ein paar, aber dass es in ein paar Jahren gelingt, sich nicht komplett unabhängig von Werbefinanzierung zu machen, aber dass die hauptsächliche Erlösquelle aus dem digitalen Vertriebsmarkt kommt, also aus dem Digitalabo. Das hätte ich damals nicht gedacht. Also das ist, kann ich jetzt nicht prahlen und sagen, das habe ich immer schon gewusst. Das hat sich ergeben mit der Zeit. Und trotzdem haben wir das Werbegeschäft, die Strategie, die wir damals hatten, dass wir das deutlich ausbauen, das hat aber auch geklappt. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells nach wie vor.
Ja, aber es ist schon ein Wahnsinns-Erfolgsmodell. Das Interessante ist, finde ich aber bei euch zusätzlich, dass ihr auch in der Printauflage kaum nachlässt. Und ich meine, laut IVW erreicht ihr ja einen Rekord nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie viel da zählt in eurer Auflage, die ihr dort ausgebt. Die 611.000 sind es, glaube ich, gerade. Sind da die digitalen Abos drin?
Die sind
drin?
Auch dabei, genau.
Die sind da drin, okay. Mhm. Kannst du sagen, welchen Anteil die ungefähr davon haben?
300.000. Wobei, also wenn ich das kurz einmal aufsplitten darf, da sind ungefähr 230.000 Vollzahler, nennen wir das. Also Menschen, die das digitale Abo und nur das digitale Abo beziehen. Und dann sind nochmal circa 70.000 im sonstigen Verkauf. Die haben auch quasi ein rabattiertes Digital-Abo gekauft, das sie aber nur beziehen können, weil sie auch ein Print-Abo haben. Das nennen wir so die Kombi-Abonnentinnen und Abonnenten. Aber wenn ich die zusammenrechne, dann sind das ungefähr 300.000 und die stecken in diesen etwas über 600.000 Gesamtauflage drin.
Aber dadurch, dass die Print-Auflage darin, also wenn ich das richtig interpretiere, geht die ja kaum zurück, oder, die Print-Auflage?
Geht, wenn, dann leicht zurück, ist aber gerade in den Jahren auch während der Pandemie sehr stabil geblieben. Das war ein großes Glück und war auch eine Grundlage dafür, dass wir so stark wachsen konnten, weil das, was wir im Digitalabo dazu gewonnen haben, war dann das Wachstum und das Printabo ist stabil geblieben. Der Einzelverkauf hatte auch eine sehr gute Entwicklung in der Corona-Zeit. Ist jetzt ein bisschen schwächer, muss man sagen, aber genau, die Stärke des Printmodells ist eine absolute Voraussetzung für diesen Gesamterfolg des Abos oder der Auflage, nicht nur des Abos, genau.
Aber ist die Annahme dann richtig, dass eure Leserschaft auch immer älter wird, wenn die Printauflage stabil bleibt?
Also erstmal ist es ja so, dass wir durch die Zugewinne im Digitalabo auch immer wieder jüngere Leserinnen und Leser, Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen. Die Digitalabonnenten sind jünger als die Printabonnenten, wenn wir uns den Durchschnitt angucken. Beim Printabo ist es so, dass wir natürlich relativ viele sehr treue Abonnentinnen und Abonnenten haben, teilweise die Jahre oder Jahrzehnte schon dabei sind und die altern wie eine Gesellschaft auch natürlich mit. Trotzdem gewinnen wir ja auch jedes Jahr viele Print-Abonnentinnen und Abonnenten hinzu, weil auch manche natürlich kündigen oder sich gegen dann die Weiterführung des Abos entscheiden. Und deswegen würde ich sagen, dass das nicht so ist, dass das immer älter wird, aber es gibt auf jeden Fall auch Bestandteile im Abo, im Print-Abo, wo wirklich ältere Leserschaften sind. Aber der Durchschnitt ist nur ein paar Jahre älter als das Digital-Abo.
Wie ist denn bei euch die Redaktion organisiert? Also ich glaube, ihr habt ja noch einen Online-Redaktionsteil und einen Print-Redaktionsteil, richtig?
Genau.
Okay, gut, ihr habt ja natürlich eine Wochenausgabe und täglichen Bedarf sonst. Aber beim Spiegel wurden die Ressorts ja trotzdem zusammengelegt. Wie sieht es da bei euch denn im Moment aus?
Also wir haben zwei Redaktionen. Es gibt einmal die Printredaktion mit dem Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo und dann gibt es die Online-Redaktion unter Jochen Wegner. Und was wir machen, ist, dass wir immer mehr zwischen diesen Redaktionen kooperieren, immer mehr zusammenarbeiten, immer mehr ausloten, wo zwischen den Ressorts halt die Zusammenarbeit intensiviert werden kann. Aktuell ist es auf jeden Fall nicht so, dass wir eine Zusammenlegung der beiden Redaktionen verfolgen.
Du bist ja jetzt nicht nur Geschäftsführer von Zeit Online, sondern seit 2019 auch Chief Digital Officer von der Zeit Verlagsgruppe. Welche Herausforderungen kamen denn dann noch hinzu, die nicht die Zeit Online Geschäftsführung abdeckt?
Erstmal mehr Termine, weil mit dieser neuen Funktion kam ja vor allen Dingen auch eine Geschäftsleitungsebene in der Zeit Verlagsgruppe neu zustande, in die ich dann als Chief Digital Officer und Geschäftsführer von Zeit Online dann mit eingezogen bin. Das heißt, ist auf jeden Fall spannend, dass wir dann mit den Kolleginnen und Kollegen der Geschäftsleitung unter Rainer Esser gemeinsam das Gesamtunternehmen betrachten. Erstmal finde ich, möchte gar nicht so sehr über Herausforderungen oder Belastungen, sondern vor allen Dingen über eine Chance sprechen, dass wir da als Team sehr holistisch auf das gesamte Unternehmen, die gesamte Verlagsgruppe blicken und gemeinsam strategisch weiterentwickeln, strategische Fragen, teilweise auch sehr operative Fragen diskutieren. Aber das hat den Austausch von den Top-Führungskräften auf der Verlagsseite der Zeit Verlagsgruppe wirklich nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Und das ist erstmal, finde ich, eine sehr, sehr große Chance, dass wir auch da die digitalen Themen immer weiter reinbringen. Und dann ist es ja so, dass, wenn ich ehrlich bin, fremdel ich so ein bisschen mit diesem Chief Digital Officer so langsam, weil eigentlich das Digitale in allen Geschäftsbereichen ist. Und ich glaube, ein Chief Digital Officer hat sich irgendwann überlebt, einfach aus dem Punkt heraus, dass das Digitale überall drin ist und für alle eigentlich auch eine Chance darstellt, sich weiterzuentwickeln, natürlich auch Herausforderungen darstellt in Prozessen, in der Transformation der Geschäftsmodelle. Aber so ein Chief Digital Officer, vor allen Dingen als Stabsstelle, bin ich ja nicht so richtig, muss sich eigentlich überleben.
Du bist also eher der Transformation Officer.
Ja, auch da glaube ich, wir müssen uns alle transformieren. Ich glaube, ich bin vor allen Dingen auch ein Product Officer, weil wir natürlich ganz viel digitales Produkt bei Zeit Online machen, wo wir aber auch versuchen, die Learnings, die wir dort machen, in die anderen Geschäftsbereiche zu übertragen. Ich glaube nur, dass wir so eine Transformation und so eine Digitalisierung kannst du nur schaffen, wenn es irgendwie alle angeht und wenn alle sich da einbringen und auch alle Lust haben, sich da einzubringen. Deswegen sage ich immer so ein bisschen augenzwinkern, eigentlich muss ich den Teil meines Jobs selber abschaffen.
Ja, auch eine Herausforderung. Ihr habt ja einen sehr hohen Preis, würde ich mal sagen, so zumindest im Marktvergleich.
Angemessen.
Das wäre das richtige Wort gewesen, natürlich. Von 20 Euro für ein Digital-Abo, wenn ich
ja,
das
ein bisschen
zusammen
drüber.
Ihr orientiert euch ja an der Wochenausgabe.
Genau.
Ich, ne? Dann seid aber wahnsinnig erfolgreich mit 300.000 Digital-Abos, wie du gesagt hast. Siehst du da Grenzen des Wachstums oder wo siehst du die Grenzen des Wachstums?
Es gibt immer Grenzen des Wachstums. Ich sehe sie aber nicht da, wo wir jetzt stehen, weil wir so viel Anknüpfungspunkte haben, so viele Menschen über die verschiedenen Medien erreichen jeden Monat, dass wir noch lange das nicht ausgeschöpft haben. Also wenn ich alleine daran denke, wie viele Menschen wir neu erreicht haben über unser Podcast, die tollen Podcasts unserer Redaktion, die mit so viel Liebe und mit so viel Kreativität gemacht werden, da sind ja ganz viele Leute, die davor noch gar nicht mit der Zeit und mit unseren Angeboten in Berührung waren. Das ist auch ein Prozess, die werden jetzt nicht, weil sie einen Podcast von uns hören, sofort Abonnentin oder Abonnent, aber die fangen vielleicht an, auch noch andere Medien von uns zu nutzen, entdecken uns immer stärker und dann probieren sie uns mal aus und vielleicht einmal ein Probeabo, dann ist man noch nicht entschieden und irgendwann nochmal mit einem Probeabo und dann entscheidet man sich im Idealfall hoffentlich dafür, bei uns ein bisschen noch zu bleiben. Deswegen glaube ich, dass wir, wenn ich jetzt mal so top of the funnel spreche, dass wir wirklich noch viele Menschen erreichen, also die wir erreichen schon, in irgendeiner Art und Weise überzeugen können, uns mal auszuprobieren, uns eine Chance zu geben, auch mit dem Abo. Und auf der anderen Seite sind wir ja mit den Maßnahmen rund um Kündigervermeidung, Retention, da sind wir auch noch nicht in den Anfängen, aber ich glaube, da haben wir auch noch wirklich Potenzial. Deshalb würde ich sagen, wir können weiter wachsen. Ich tue mich immer schwer, das in so eine konkrete Zahl zu gießen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich was bringt, zu sagen, es ist die Zahl oder jene Zahl. Aber Wachstum halte ich für absolut möglich. Ich glaube, das ist auch unsere Pflicht, auf Wachstum zu gehen und auch das mit Zuversicht auch zu betrachten, dass wir da auch weiter wachsen können, auch in einem Markt, in dem viele deutlich günstiger anbieten als wir, mit dem gesunden Bewusstsein, dass wir auch wirklich ein tolles Produkt haben und dass der Preis, das habe ich ja eben so ein bisschen augenzwinkernd gesagt, aber dass der auch angemessen ist für das Produkt, das man bekommt.
Du hast ganz am Anfang von einer abgeschlossenen Ausgabe gesprochen. Das finde ich ganz interessant in dem Zusammenhang, wenn man sich mal überlegt, dass Papierkosten steigen, Druckkosten steigen, alles teurer wird, vielleicht auch irgendwann das nicht mehr selbst von den Lesern akzeptiert wird, weil es nicht besonders nachhaltig erscheint, eine Zeitung noch zu drucken. Glaubst du, wenn mal irgendwann tatsächlich nicht mehr gedruckt werden sollte, vielleicht weil es nicht mehr finanzierbar ist, dass ihr an dem Konzept einer abgeschlossenen Ausgabe in Form eines E-Papers oder sowas festhalten würdet? Ihr habt ja auch dafür zwei unterschiedlich ausgerichtete Redaktionen, wie du erzählt hast.
Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, auf die ich mich schwer tue, eine Antwort zu finden. Erstmal würde ich davon ausgehen, dass es noch lange, und das meine ich jetzt nicht als Worthülse, sondern weil die Menschen einfach das Produkt auch noch annehmen und lieben, dass es noch lange auch eine gedruckte Ausgabe geben wird. Aber ja, es gibt immer mehr Digitalabonnenten und Abonnenten und viele von denen lesen dann auch tatsächlich die Inhalte auch aus der Zeit, plus natürlich die Online-Only-Inhalte, die verschlossen sind, auf der Webseite in einer, nennen wir es mal, entbündelten Art und Weise. Auch mit einem anderen Leseverhalten, weil sie einfach als treue Leser vielleicht täglich auf der Seite sind, weil da ja auch dann Aktualität mit reinkommt und sowas, gemischt mit den bezahlpflichtigen Artikeln, die aber auch zum Teil natürlich aktualitätsgetrieben sind. Und deswegen ist die Frage schon richtig, ne? Also was machen wir denn, wenn ich weiß gar nicht wann, aber wenn wir irgendwann nicht mehr Papier bedrucken würden, würden wir dann immer noch so ein PDF oder irgendeine andere Form der Bündelung dagegen halten? Es gibt auf jeden Fall ein Bedürfnis von vielen Menschen, etwas Abgeschlossenes zu haben, das Gefühl zu haben, man hat auch etwas zu Ende gelesen, man hat etwas geschafft, man hat sich irgendwie rundum informiert. Irgendeine Form der Bündelung wird es geben, ob es jetzt PDF-Format oder was auch immer sein wird, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich auch ein großes Wachstum der Zugriffe einfach auf der Webseite in die dann dort momentan schon entbündelten Artikel, die man so über die Woche dann findet.
Und da sehe ich bei euch ein bisschen Unterschied zu einzelnen anderen Ausgaben. Wir hatten das letzte Mal hier die Caroline Holzhoff-Pohl von der Welt, von dem Funnel sprach, in den sie dann die User reinholen, die auch noch nicht bezahlen, um sie dann mit der Zeit konvertieren zu können. Wenn ich auf eure Seite schaue, ist schon relativ viel hinter, das ist immer ein blödes Wort, aber hinter der Bezahlschranke. Das heißt, wie schafft ihr es denn dann, überhaupt Leute für euer Angebot, für euer journalistisches Angebot zu interessieren, wenn sie die eigentlich individuellen Artikel, die die Zeit auszeichnen, gar nicht lesen können, um sich für die Zeit als Abonnent zu interessieren?
Ich glaube, ich würde erstmal einschränkend sagen, ich bin der Meinung, dass alle unsere Inhalte, also wenn du auf die Seite gehst, natürlich dem Standard und dem Qualitätsanspruch der Zeit den erfüllen müssen. Und wir haben ganz viele freie Inhalte, die großartiger Journalismus sind. Wir uns einfach aus gewissen Gründen vielleicht dagegen entschieden haben, sie hinter eine Bezahlschranke zu setzen. Von daher, meine These ist, es gibt genügend großartige Inhalte von der Zeit und Zeit Online, die man auch ohne sozusagen das Abo zu kaufen nutzen kann. Aber ja, wenn man dann häufig auf der Seite ist, wird man vielen Inhalten begegnen, an denen man Interesse hat, die man dann aber nicht lesen kann. Und das ist ja auch genau das, was wir erreichen wollen, dass da so ein Sog entsteht, zu sagen, da mache ich jetzt mal mindestens das Probeabo. Aber das, was Caroline erzählt hat mit dem Funnel, das ist für uns genauso wichtig. Für uns ist es auch wichtig, dass wir Leute nach wie vor auf die Seite bekommen, die uns dort entdecken, die vielleicht sich erstmal registrieren für Newsletter oder für irgendeinen anderen Service, den wir anbieten, damit wir dann auch irgendeine Form der Kontaktaufnahme schon haben. Damit wir ihnen dann zumindest zum Beispiel über Newsletter immer schon mal wieder Inhalte andienen können, die sie in der Postfach bekommen. Also das ist für uns das Gleiche. Man muss sagen, die Welt war auch vor der Einführung von deren Bezahlmodell und unserem Bezahlmodell von der Reichweite größer als wir, falls du vielleicht auch darauf abspielst, so ein bisschen so, ne, nach dem Motto, so die sind größer, haben den anderen Funnel. Das war damals schon der Fall. Das sind halt auch Größenverhältnisse, der Spiegel ist auch größer als wir, wenn du auf die reine Online-Reichweite guckst. Für uns geht es eher darum, wie wir die sehr affinen Nutzerinnen und Nutzer, die auf Zeit Online sind, in unsere Bezahlinhalte dann auch konvertieren können. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut. Aber der Funnel, den brauchen wir genauso, weil wenn wir jetzt irgendwie nur 100% hätten und die haben wir dann irgendwann einmal abgefrühstückt und die einen haben sich entschieden zu zahlen, die anderen nicht, dann wären wir am Ende.
Deine Meinung, deine Thesen.
Einmal losgelöst von der Zeit, was macht dir für die Zukunft des Journalismus in Deutschland am meisten Sorgen und worin siehst du vielleicht auch die größten Chancen?
Drehen wir es mal um. Ich würde erstmal sagen, die Gesellschaft braucht guten Journalismus. Unsere Gesellschaft und auch die Gesellschaften in anderen Ländern brauchen diese Instanz. Journalismus, der Dinge aufdeckt, investigativen Journalismus, Journalismus, der einordnet, der möglichst neutral, objektiv die Möglichkeit gibt, Dinge zu bewerten. Und ich glaube, das ist erstmal eine ganz wichtige Funktion. Und ich glaube, die ist heutzutage genauso wichtig wie früher, manchmal vielleicht sogar wichtiger. Und was mir Sorge macht, ist, dass es in der Zukunft, das sehen wir jetzt ja auch schon ein bisschen, weniger Menschen gibt, die das vielleicht wertschätzen als in der Vergangenheit. Weil damit haben wir einfach ein Problem. Wir haben so viel Falschinformation. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen über das Thema Medienkompetenz. Also wie können unsere Kinder, wie können Jugendliche, wie können junge Erwachsene wirklich einschätzen, was sind Fehlinformationen, was ist Fake News, was sind Informationen, die vielleicht durch einen aufwendigen Prozess kuratiert oder geschrieben worden sind und daraus eine Wertschätzung entstehen zu lassen, die dann am Ende auch natürlich zu einer Zahlungsbereitschaft führt, sonst können wir es nicht refinanzieren. Das brauchen wir dringend und ich glaube, dass wir da noch nicht genug drauf gucken, wie wir das halt in der Gesellschaft über die unterschiedlichsten Instanzen und Institutionen herstellen. Wenn ich gerade auch an sowas denke wie künstliche Intelligenz, was ja ein total spannendes Thema ist und trotzdem die Menge an Inhalten und auch an Falschinhalten wird sich im Zweifelsfall erhöhen dadurch. Da werden sich auch ganz viele andere Dinge tun dadurch, aber das ist auch ein Teilaspekt und irgendwie müssen wir es ja hinkriegen, dass Menschen erkennen, was ist vielleicht fake, was ist nicht fake und daraus auch im positiven Sinne sagen, mir ist es wichtig, qualitativ hochwertige Inhalte, die für mich wirklich objektiv einordnen, zu beziehen und dafür auch eine Zahlungsbereitschaft entwickeln. Also das glaube ich, das brauchen wir. Und mal wenn du sagst, was sehe ich für Herausforderungen oder auch was habe ich für Sorgen, dass das nicht schnell genug geht, dass wir da gerade vielleicht auch ein Stück weit Leute verlieren, die sich dann in irgendwelchen Verschwörungstheorien, das passiert ja auch schon, verlieren und gar nicht mehr irgendwie herangeführt werden an die Medien, die wir herausgeben.
Was wird aus deiner Sicht so rein wirtschaftlich das erfolgreichste Business oder das erfolgreichere Businessmodell für den Journalismus sein? Das eher Abo-finanzierte oder das rein werbefinanzierte? Also wenn du heute jemanden beraten müsstest in der Medienbranche, nicht unbedingt die Zeit, für was siehst du mehr Zukunft?
Also da bin ich relativ klar. Der leserfinanzierte Journalismus ist sicherlich der Weg in die Zukunft, wobei ich würde immer sagen, es geht nicht um Abo-only, es geht vielleicht um Abo-first. Also, dass man sich bei gewissen Fragen, wenn man dann Interessenkonflikt hat, für einen Lesermarkt und vielleicht auch mal dann gegen den Anzeigenmarkt entscheidet. Aber eigentlich ist der Anzeigenmarkt auch etwas, das wir im Herzen tragen, bei der Zeit auf jeden Fall. Und ich würde auch immer dazu raten, dass man zwei Geschäftsmodelle hat. Und wir sehen ja auch interessanterweise die großen Streamingdienste, die jetzt, nachdem sie auch schon eine gute Entwicklung im Abo-Geschäft haben, anfangen, auch einen Werbemarkt zu entwickeln. Wir sollten es aber schaffen, ich glaube, das ist immer das große Ziel, wir sollten es schaffen, dass wir unsere Kosten, unsere Operations gedeckt haben mit dem Lesermarkt. Weil das ist ja etwas, was nicht so volatil ist wie der Anzeigenmarkt. Und das ist auf jeden Fall etwas, das ich immer als großes Ziel herausheben würde. Dass der Anzeigenmarkt so großartig ist für Profitabilität und skalierbares Geschäftsmodell, aber wenn er auch mal volatil ist, dass es nicht bedeutet, dass wir damit so unter Druck stehen, dass wir vielleicht an Stellen sparen müssen, an denen wir nicht sparen sollten. Und deswegen sollte es immer so sein, dass wir mit dem Lesermarkt uns finanzieren. Und das ist etwas, was durch digitales Bezahlmodell wirklich deutlich besser gelingt, als wir das, glaube ich, vor ein paar Jahren gedacht hätten. Also die Entwicklung da ist ja tatsächlich nicht nur für die Zeit, sondern für viele Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, gerade bei den nationalen Medien waren das gute Jahre auch, was den digitalen Lesermarkt angeht. Das heißt, wir kommen dem Ziel, glaube ich, alle deutlich näher. Und ich würde aber den Anzeigenmarkt nicht abtun. Der ist wirklich, wir haben großartige Kunden, es gibt tolle Werbeformate und irgendwie so eine Balance der beiden mit aber einem stärkeren Gewicht auf den Lesermarkt. Das wäre meine Antwort und die ist so ein bisschen typisch für die Zeit, weil wir gerne sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Und mal für dich persönlich, Rainer Esser ist ja gerade, Glückwunsch an dieser Stelle, zum Horizont Medienmann des Jahres gewählt worden, gekürt worden, mit mittlerweile Mitte 60. Muss man als Nachfolger in unbedingt Erfolge im Printgeschäft nachweisen können?
Also erstmal suchen wir keinen Nachfolger oder der Verleger, also ich sowieso nicht, aber der Verleger, kein Nachfolger für Rainer Esser, der ja auch gesagt hat, er macht das noch ein paar Jahre. Und er hat ja unglaubliche Freude daran. Und wer ihn in Frankfurt bei der Preisverleihung erlebt hat und seine Rede dort, der weiß auch, mit was für einem Herzblut und mit was für einer Begeisterung er da immer noch vorne steht bei der Zeit. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, weder für Rainer noch für einen möglichen Nachfolger, eine Nachfolgerin irgendwann, dass man jetzt irgendwie Print sozialisiert oder so Print Erfahrung haben muss, sondern ich glaube, das, was Rainer auszeichnet und was dann auch eine Nachfolgerin, Nachfolger auszeichnen sollte, ist, also dieses Wachstum, dieses auch eine Medienkrise über Wachstum zu begegnen und nicht über eine Konsolidierung, immer wieder neue kreative Ideen in die Organisation zu tragen oder zu fördern. Wir haben auch keine Innovationsabteilung, weil das ganze Unternehmen sehr innovativ ist. Und ich glaube, es geht um Neugier und um Zuversicht auch, dass die neuen Dinge uns nach vorne bringen und dass die für uns auch bedeuten, dass das Geschäft beflügelt oder dass wir da neue Chancen haben. Also Rainer Esser zum Beispiel ist einer derjenigen, der bei uns mit der größten Begeisterung auch das Thema künstliche Intelligenz gerade im Unternehmen betrachtet und vorantreibt. Und das muss man bei uns sicherlich mitbringen, wenn man dieses Unternehmen führen will, weil so tickt das Unternehmen und so hat Rainer das ja auch in seinen vielen Jahren, die er die Zeit jetzt geführt hat, auch immer vorgelebt. Das ist, glaube ich, wichtiger als jetzt, dass man direkt in Print vielleicht, also es hilft immer, wenn man natürlich in so einem Laden auch eine gewisse Print-Historie hat, aber das würde ich gar nicht als das ausschlaggebende Kriterium ansehen.
Die Leidenschaft und die Begeisterung.
Ja, das hört sich vielleicht flach an, aber das ist, wenn man ihn sieht und wenn man mit ihm arbeitet und wenn man von ihm angetrieben wird, ist das etwas, was genauso stimmt und was genauso auch den Erfolg der Zeit neben vielen anderen Faktoren auch ausmacht.
Christian, vielen Dank. Ich wünsche dir, dass es mit der Zeit und dir so erfolgreich weitergeht. Und wir zwei sprechen unter uns jetzt noch ein bisschen über Musik.
Das machen wir. Vielen Dank, Holm.
So, das war's schon wieder. Diesmal mit Christian Röpke von der Zeit. Ich gebe für die nächsten Folgen jetzt erstmal weiter an Isa und Robert. Denkt dran, uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl zu folgen. Dann verpasst ihr auch nichts. Und gebt uns gerne möglichst viele Sterne, wenn es euch gefallen hat. Ich bin Holm Münstermann. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Media Stories.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.